Schön, wieder hier zu sein. War ja so lange nicht mehr, vor 2 Wochen, für die, die sich noch erinnern. Die anderen sind aus dem Urlaub wahrscheinlich wiedergekommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben heute ein Thema, wir predigen auch fortlaufend, aus dem Matthäus-Evangelium allerdings, was topaktuell ist, wie eigentlich alles aus der Bibel. Wir leben nämlich in einer Zeit, die Traditionen und konservatives Denken als etwas relativ Negatives sieht. Alles Neue ist besser und dem Alten überlegen. Das sehen wir allein schon bei unserem Waschmittel. Neue Formel bei den Zahnpastern, neue Rezeptur ist immer alles besser wie das, was gestern war. Das gehört auch zu den Gründen, wieso Menschen den christlichen Glauben als etwas sehen, was abgedroschen ist, was zur Vergangenheit gehört, zur Vergangenheit von Deutschland. Es gehört einfach zu unserer Geschichte dazu, also kann es uns scheinbar nicht mehr so viel geben wie viele andere Religionen. Ich meine, das Internet ist voll mit Informationen, was der richtige Weg zu Gott sein könnte oder der richtige Weg, um deinen Sinn im Leben zu erfüllen. Es hat allerdings nicht nur Auswirkungen außerhalb der Christenheit, sondern auch innerhalb der Christenheit. Viele Gemeinden trennen sich von dem, was sie als traditionell sehen. Die Musik wird anders, die Kleidung modern und auch die Botschaft wird angepasst. Ganz schnell werden vermeintlich konservative Gemeinden als gesetzlich dann abgestempelt. Und versteht mich nicht falsch, moderne Musik ist absolut richtig. Wir müssen auch irgendwo die Zeit aufgreifen. Aber wir dürfen dabei die Botschaft nicht verändern. Und da wird ganz oft gesagt, die, die an der Botschaft festhalten, das sind die Konservativen. Ab in diese Ecke. Wir haben aber genauso auch ein Problem mit der Gesetzlichkeit in diesen konservativen Gemeinden. Es ist nicht immer so, dass die konservativen Gemeinden genau das Richtige machen. Genauso wenig, wie dass die Liberalen alles richtig machen. Weil dort gibt es das Problem, dass Gottes Maßstab gerne als Deckmantel für eine billige Gnade dient. Bei beiden wird das, was die Bibel lehrt, verwässert, etwas weggenommen oder hinzugefügt. Und das Problem ist nicht neu. Wir sehen das in der ganzen Bibel. Im Alten Testament haben wir Menschen, die eine tote Religion gelebt haben, auf ihre äußerlichen Handlungen vertrauten und keine echte Beziehung mit Gott hatten, auch wenn sie extrem religiös waren, wovon wir wahrscheinlich alle von ihrem Eifer sehr viel lernen könnten. Genau das Gleiche sehen wir dann auch zur Zeit Jesu bei den Pharisäern, die zu einem Sinnbild für Gesetzlichkeit und Heuchelei wurden. Aber oftmals vergessen wir, was sie zum Beispiel für die Armen damals getan haben und wie eifrig sie für ihren gesetzlichen Glauben waren. Im Alten und Neuen Testament sehen wir aber auch die Ablehnung von Gottes Wahrheit und Maßstab, versteckt hinter einer scheinbaren Religiosität, vor allem hinterher im Christentum. Judas erwähnt das in seinem Brief. Am Anfang vom Judasbrief lesen wir, denn es haben sich einige Menschen heimlich eingeschlichen, die schon lange zuvor aufgeschrieben wurden für dieses Urteil. Gottlose, die die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und den alleinigen Herrscher Gott und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Damals wie heute wurde und wird die Gnade missbraucht als Ausrede für Sünde. Und versteht mich nicht falsch, kein Werk und keine Sünde kann uns von Gott trennen. Das Evangelium ist eindeutig. Es geht um Gottes Gnade und nicht das, was wir tun auf der einen Seite. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir errettet. Aus Gnade, aus Glauben. Aber diese Gnade bringt dann Veränderung. Und Glaube will sich auch verändern. Egal wie schwer es zum Teil ist. Und jeder, der länger als ein paar Monate mit Jesus unterwegs ist, weiß das auch, dass das sehr schwer ist, Jesus nachzufolgen. Aber wie absurd ist es, Jesus als Retter annehmen zu wollen und ihn als Herrn dann abzulehnen? Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Wie widersprüchlich ist es, das Opfer Jesu anzunehmen, aber dann darin weiterleben zu wollen, wofür er gestorben ist? Um auf keine der beiden Seiten fallen zu wollen von dem Pferd, müssen wir wissen, was wirklich Gesetzlichkeit ist und wie ein Leben mit Gott aussieht. Und damit wollen wir uns anhand eines Abschnitts aus dem Matthäusevangelium heute beschäftigen. Wir werden die Liebe Gottes und die Härte der Gesetzlichkeit am Anfang im Kontrast sehen. Den Betrug der Gesetzlichkeit, das Herz der Gesetzlichkeit, die Blindheit der Gesetzlichkeit und was die Wahrheit ist, die vor Gott wirklich zählt. Schlagt mit mir, wenn ihr eine Bibel habt, Matthäus 14 auf. Wir lesen ab Vers 35. Matthäus 14, ab Vers 35. Bis Vers 20 in Kapitel 15. Und als die Männer an jenem Ort ihn erkannten, schickten sie ihn die ganze Umgegend und brachten alle Kranken zu ihm und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes berühren dürften. Und alle, die ihn berührten, wurden völlig gesund. Da kamen Schriftgelehrte und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sagten: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er antwortete ihnen: Warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Überlieferung willen? Gott hat geboten: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer aber Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Aber ihr lehrt: Wer zum Vater oder zur Mutter sagt, eine Opfergabe ist, was dir von mir zugute kommen sollte, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Und so habt ihr Gottes Gebot aufgehoben um eurer Überlieferung willen. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, als er sagte: Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, indem sie solche Lehren lehren, die nichts als Menschengebote sind. Und er rief die Menschenmenge zu sich und sagte zu ihnen: Hört zu und begreift es. Nicht das, was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Da traten seine Jünger zu ihm und sagten: Weißt du auch, dass sich die Pharisäer ärgerten, als sie diese Worte hörten? Aber er antwortete: Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen. Lasst sie, sie sind blinde Blindenführer. Wenn aber ein Blinder den anderen führt, so fallen sie beide in die Grube. Da antwortete ihm Petrus: Deute uns dieses Gleichnis. Und Jesus sagte: Seid denn auch ihr noch unverständig? Merkt ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, in den Bauch geht und in die Grube ausgeworfen wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen essen verunreinigt den Menschen nicht. Wir befinden uns in einem Abschnitt im Matthäusevangelium, wo wir gerade zwischen der dritten und vierten Predigt von Jesus sind. Das Matthäusevangelium ist nämlich theologisch aufgebaut. Jesus hält 5 Predigten und wir sehen darauf 5 kurze Erzählteile immer danach. Und wir sind in diesem Erzählteil, praktisch dem letzten längeren Erzählteil, bevor Jesus zum Kreuz geht. Also schon relativ weit fortgeschritten in seinem Dienst. In der dritten Predigt sieht man, wie Jesus die Jünger durch 8 Gleichnisse führt und sie über das Himmelreich lehrt, was sie wissen sollen. Und wir haben dann auch gesehen, nein, nicht wir, wir bei uns in der Gemeinde, weil wir diese Predigtreihe haben, aber wenn ihr es lest, seht ihr, wie Jesus in seiner Heimat abgelehnt wurde und dann hinterher sogar von seiner Familie. Er war eben nur der Sohn eines Zimmermanns, eben kein besonderer Mann, eben nicht der, den man als Messias erwarten würde. Trotz allem, was man über ihn berichtet hat. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir lesen ganz schnell in der Bibel, ja, Jesus ging übers Wasser, hat Brot mal ebenso mit Fischen vermehrt. Das war besonders. Das hat die Leute in Staunen gesetzt. Aber trotz alledem wollten sie ihn nicht. Dann ist auch noch Johannes der Täufer hingerichtet worden. Die Feindschaft gegen den Messias und gegen die, die zu ihm gehören, wächst immer mehr an diesem Punkt im Matthäusevangelium. Trotzdem kamen die Menschen. In Matthäus 14 sieht man, wie über 5000 Männer durch ihn gespeist wurden, das, was ich vorhin erwähnt habe. Und hier werden 5000 Männer erwähnt. Das heißt, wenn wir da die Familien noch zurechnen, damals gab es nicht so viele Single-Haushalte wie heute. Das heißt, Mann, Frau, 2, 3, 4 Kinder. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie viele Menschen das wirklich waren. Er hat vor dieser großen Menge an Menschen gezeigt, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes, der unter die Menschen gekommen ist. Aber sie wollten jemand anderes. Sie wollten einen politischen Befreier. Und als sie gesehen haben, was Jesus für eine Macht hat, wollten sie ihn dann auch zum König machen. Aber anstatt diese Gelegenheit zu nutzen, was normalerweise jeder falsche Messias getan hätte, weil das war ja das Ziel, an die Macht zu kommen, hat Jesus was gemacht? Er hat die Menge weggeschickt. Er hat zuerst die Jünger weggeschickt, um sie vor diesem Hype zu schützen und zu sagen, geht weg, ihr müsst das alles nicht miterleben. Hat dann die Menge weggeschickt und sich dann zurückgezogen, um zu beten. Er hat dann, nachdem er gebetet hat, seine Jünger, und wahrscheinlich kennen die meisten von euch die Geschichte, mitten auf dem See im Sturm, mitten in der Nacht, gerettet. Er ist zu ihnen gekommen und hat gesagt, ich bin es, fürchtet euch nicht, um sie vor diesem Unwetter zu bewahren. Aus Liebe ist er zu ihnen gegangen und hat sie beschützt. Weil wenn wir uns mal überlegen, dass Jesus in das Boot kam und den Sturm gestillt hat, da sehen wir seine Gottheit. Dann verstehen wir auch, das hätte er auch vom Ufer aus machen können. Es gab keinen Grund, außer dass er ihnen das zeigen wollte, wer er ist und wie er sie liebt, dass er zu ihnen kommt. Aber das hat er getan. Und genau dieses Mitgefühl sehen wir dann auch am Anfang von unseren Versen. Sie waren am anderen Ufer angekommen und die Menschen haben das mitbekommen. Aus der ganzen Gegend haben die Menschen Leute zusammengetrommelt, um zu Jesus zu kommen. Alle, die irgendwelche Leiden hatten, sollten zu ihm, um geheilt zu werden. Und was hat er gemacht? Er hat nicht gesagt, ihr habt die falsche Herzenseinstellung, geht erst mal wieder weg. Sondern er hat sie geheilt. Jesus hätte sie wegen ihrem falschen Verständnis, wegen ihrer falschen Hoffnung wegschicken können. Aber das hat er nicht. Obwohl die meisten ihn am Ende nicht als ihren Herrn und Retter annehmen sollten, hatte er ihnen Liebe gezeigt. Dabei hat er aber nie seine Predigt verändert. Und deswegen haben die Menschen ihn auch immer wieder abgelehnt, obwohl sie all das erlebt haben. In dieser Situation sehen wir, wie Johannes nämlich davon berichtet. Lasst uns ansehen, was passiert, wo Jesus der Menge das Evangelium gepredigt hat. Schlag mit mir Johannes 6 einmal auf. Ab Vers 47. Johannes 6, ab Vers 47. Wir lesen bis Vers 60. Und wir befinden uns genau in dieser Situation, wo Jesus dann sagt, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Das ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit man davon isst und nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib, den ich geben werde für das Leben der Welt. Da zankten die Juden untereinander und sagten, wie kann er uns seinen Leib zu essen geben? Da sagte Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, dann habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist wahre Nahrung und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird, wer mich isst, auch leben um meinetwillen. Das ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist, nicht wie eure Väter das Manna gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Da sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Viele seiner Jünger nun, die das hörten, sagten, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Selbst eine große Zahl von den Menschen, die ihm nachgefolgt sind, fanden seine Predigt hart. Und die Folgen sehen wir dann auch. In Vers 66 heißt es, von da an zogen viele seiner Jünger sich zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Sie haben die Wahrheit nicht ertragen. Sie wollten ihren Vorteil haben durch die Wunder, die Jesus bewirkt hat. Aber die Predigt war ihnen zu hart. Nachdem Jesus den Menschen mit diesem Mitgefühl begegnet ist, haben sie ihn wegen seiner Botschaft doch nicht gewollt. Gott wirkte liebevoll unter seinem Volk, aber sein Volk wollte ihn nicht. Stattdessen waren sie mehr oder weniger auf der Seite der Pharisäer und sie sahen sie als Gottesdiener an, die einen vollkommenen Kontrast eigentlich zu Jesus bilden. Damals hat man gesagt, wenn zwei Menschen in den Himmel kommen, dann ist es ein Pharisäer und ein Sadduzäer. Die hatten das Ansehen, das sind die Männer, Gottes Stellvertreter, zu denen wir gehen müssen, wenn wir irgendwas über Gott wissen müssen. Aber sie sind vollkommen anders wie Jesus. Wir sehen hier, wie eine Gruppe von ihnen extra aus Jerusalem zu Jesus kam. Normalerweise hatten sie gar kein Interesse an dieser Region. Aber sie hatten ein Interesse an Jesus. Nicht, weil sie sich wirklich für ihn und für seine Botschaft interessiert haben, sondern es scheint so, dass die religiöse Elite eine Gesandtschaft geschickt hat, nur um ihn öffentlich anzugreifen. Weil genau das taten sie hier nämlich. Sie griffen ihn auf Grundlage ihrer Traditionen an, die im Volk anerkannt waren. Sie beriefen sich auf die Überlieferung der Ältesten. Und das waren die Lehrtraditionen, die sie hatten nach dem Exil in Babylon, die im 2. Jahrhundert dann in der sogenannten Mischna niedergeschrieben wurden. Vielleicht haben das einige von euch schon mal gehört. Es waren praktische und außerbiblische Gesetze, wo zum Beispiel das mit dem Händewaschen geregelt wurde. Aber noch vieles mehr. Es steht zum Beispiel auch drin, dass man am Sabbat nicht baden darf. Wieso? Wenn Wasser überschwappt, müsste man ja putzen und putzen war verboten. So genau und so detailliert ging das Gesetz, ging die Überlieferung der Ältesten in das Leben hinein. Das Händewaschen, wovon hier die Rede ist, wird zum Beispiel im mosaischen Gesetz nur im Blick auf die Priester in Verbindung mit Opfern geboten. Es hat nichts mit Gottes Willen zu tun, was sie hier an einer Tradition aufgebaut haben. Aber für sie war es Gottes Wille. Und damit haben sie Jesus in aller Öffentlichkeit angegriffen. Sie haben daraus ein tägliches Gebot für die Juden gemacht, was akzeptiert wurde. Und sie waren dabei sehr hart und peinlich genau beim Einhalten dieser zusätzlichen Gebote. Bei ihnen zeigt sich wirklich diese Härte der Gesetzlichkeit. Und genau das erleben wir auch in vielen Gemeinden heute. Ich weiß nicht, wer von euch Erfahrung mit einer wirklich gesetzlichen Gemeinde hat, wie hart die Menschen dort sein können, wie verbittert die Menschen sein können. Wo man sich nicht wohlfühlt im Gottesdienst, weil die Leute einen nur böse angucken. Nicht wegen der Botschaft, sondern wegen dem Menschen. Wo die Menschen peinlichst genau darauf achten, dass der Rock die richtige Länge hat. Und da rede ich jetzt nicht über oder unterm Knie, sondern über oder unterm Knöchel. Das ist eine Härte, die Gesetzlichkeit mit sich bringt. Aber wie hat sich das auch hier konkret gezeigt? Wieso ist Gesetzlichkeit so schlimm eigentlich? Es hat einen ganz einfachen Grund. Gesetzlichkeit ist eigentlich nur ein heuchlerischer Deckmantel für Sünden. Diese falsche Frömmigkeit zeigt keine Beziehung zu Gott, sondern ersetzt die Beziehung zu Gott mit Wegen, die einem selbst gefallen. Das ist nicht meine Schlussfolgerung, sondern das sagt die Bibel. Kolosser 2, 21 bis 23 sagt darüber, du sollst nicht anfassen, du sollst nicht kosten, du sollst nicht berühren, was doch alles bestimmt ist, durch den Verbrauch verzehrt zu werden. Es sind Gebote und Lehren der Menschen, die zwar einen Schein der Weisheit haben, durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, was aber keinen Wert hat und nur zur Befriedigung ihrer menschlichen Eitelkeit dient. Es ist reiner Selbstbetrug. Und die ganze Bergpredigt geht nur darum, Ihr macht all diese frommen Werke nur für euch selbst. Das ist Gesetzlichkeit. Und es zeigt keine Beziehung zu Gott an. Ist es gut, gute Werke zu tun? Natürlich. Aber es kommt darauf an, was der Antrieb ist. Und für Gesetzlichkeit ist der Antrieb das eigene Erbauen, sich selbst vor Gott und dem Menschen richtig darzustellen. Schlag mit mir nochmal zurück in Matthäus 15, die Verse 3 bis 6 auf und lasst uns die nochmal zusammenlesen. Matthäus 15, 3 bis 6. Dort sehen wir den Betrug der Gesetzlichkeit. Er aber antwortete ihnen: Warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Überlieferung willen? Gott hat geboten, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer aber Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Aber ihr lehrt, wer zum Vater oder zur Mutter sagt, eine Opfergabe ist, was dir von mir zugute kommen sollte, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Und so habt ihr Gottes Gebot aufgehoben um eurer Überlieferung willen. Jesus spricht hier konkret über die Überlieferung eines Eides. Er hätte vieles erwähnen können aus dem Gesetz, aus den Traditionen der Überlieferung. Aber er hat ausgerechnet das hier rausgesucht. Wenn man damals nämlich Koban gesagt hat, dann war das Geld für den Tempel geweiht. Das war zur Seite genommen. Und da musste man seinen Eltern im Grunde genommen nicht mehr die Unterstützung geben, die sie eigentlich bekommen sollten. Aber es gab einen Trick. Nämlich, wenn man dann nochmal Koban gesagt hat, war dieses Geld wieder frei. Und zwar frei von allem. Frei von der Schuld gegenüber dem Tempel und auch frei gegenüber der Schuld zu den Eltern. Das heißt, es war dein Geld. Du konntest damit machen, was du wolltest. So brauchte man seinen Eltern nichts geben und hatte es für sich selbst. Vielleicht für einen schicken Urlaub oder was auch immer. Das, was hier mit braucht, seinen Vater und seine Mutter nicht ehren, übersetzt wird, ist sogar sehr schwach übersetzt. Weil Jesus sagt eigentlich im Griechischen hier, der darf Mutter und Vater nicht ehren. Jemand, der nach dieser Religion lebt, die ihr überliefert, sagt Jesus hier den Pharisäern, der darf Mutter und Vater nicht ehren. Durch diese Heuchelei. So hat man nichts anderes gemacht, als Gottes Namen für Sünde zu missbrauchen. Egal, wie gesetzlich korrekt das war. Deswegen konnte man auch gut sagen, ich habe alles getan, was das Gesetz fordert, weil es all diese Hintertüren gab, wo man ohne Probleme seine Bedürfnisse, die man selbst in sich hatte, wunderbar erfüllen konnte. Sie haben in Wirklichkeit Gottes Wort gebrochen. Sie haben Gottes klare Gebote, dass wir Vater und Mutter ehren sollen, um ihrer Tradition willen übertreten. Genau das macht nämlich Gesetzlichkeit. Sie sieht nicht auf Gottes Wort und Maßstab, sondern baut ein System auf, was nach außen hin zwar davon beeinflusst ist, aber in Wirklichkeit der Sünde alle Türen öffnet. Das ist der Betrug der Gesetzlichkeit, den wir auch heute immer wieder sehen. Es gibt ganz klare konservative Gesetzlichkeit. Dort, wo äußerliche Regeln alles sind. Ob den Rock, den ich vorhin erwähnt habe. Und ich habe eine Spaltung in der Gemeinde mitbekommen, wo es wirklich um diese Längen ging. Oder um das Kopftuch, wie lang, wie tief, wie man sitzt. Ob man rauchen oder Bier trinken darf. Das sind alles solche Dinge. Man kann theologisch unterschiedliche Ansichten sicherlich haben. Aber wenn das es ist, was einen überhaupt als Christen definiert und man dadurch gerichtet wird, dann hat diese Gemeinde ein Problem mit Gesetzlichkeit. Falsche Lehren, schlechte Ehen, geistlicher und körperlicher Missbrauch wird aber vollkommen verschleiert und toleriert. Und das ist das Schlimme daran, dass nach außen hin alles so gut aussieht und innen drin alles so faul ist. Und ich kenne eine Gemeinde, die nach außen hin absolut gesetzlich ist, wirklich ins kleinste Detail, und wo einer der Pastoren wegen Kindesmissbrauch im Gefängnis war. Und jetzt sagt, Jesus hat mir alles vergeben. Und er arbeitet mit Kindern. Natürlich, wer Buße tut, dem ist alles vergeben. Aber das wird in dieser Gemeinde verschleiert durch die Gnade, wo sie missbraucht wird. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Aber wie viele Beispiele haben wir im Alltag in so vielen Gemeinden, wo es gelebt wird? Es muss nicht das Schlimme sein. Aber es ist so schlimm, Gesetzlichkeit voranzuschieben und Gott hinten anzustellen. Das ist ein krankes System. Es ist eine tote Hülle des christlichen Glaubens und es hat nichts mehr mit dem Evangelium zu tun. Und das kann auch in guten Gemeinden passieren. Allerdings dürfen wir Gesetzlichkeit nicht mit der Wahrheit in Liebe verwechseln, die wir auch bei Jesus gesehen haben. Weil das passiert auch immer mehr. Leute werden angeklagt, dass sie gesetzlich sind, dass sie Spalter sind, nur weil sie das sagen, was in der Bibel steht. Leonard Ravenhill hat einmal gesagt, wenn es etwas in der Bibel gibt, was der Gemeinde nicht gefällt, nennt man es Gesetzlichkeit. Und das stimmt leider viel zu oft, dass diese Karte Gesetzlichkeit gezogen wird, da, wo nur Gottes Maßstab wiedergegeben wird. Wo gesagt wird, du bist gesetzlich. Du sagst, das und das ist Sünde. Nein, wenn die Bibel es sagt, dann ist es Sünde. Du bist nicht gesetzlich, wenn du dafür einstehst, was in diesem Buch hier steht. Johannes 14, Vers 6 sagt, Jesus sagte zu ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und wie können wir dann nicht die Wahrheit weitergeben, die Gottes Wort sagt, angefangen beim Evangelium, dass wir falsche Lehren aufdecken, Sünden ansprechen und eben nicht tolerieren und auf Gottes Wort vertrauen. 2. Timotheus 4, Vers 2 sagt nämlich ganz klar, predige das Wort, tritt dafür ein, sei es zu gelegener oder ungelegener Zeit, strafe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. All das ist keine Gesetzlichkeit, sondern es ist eine Notwendigkeit. Es ist ein Gebot an die Gemeinde. Und dort, wo die Gemeinde das nicht mehr tut, verfehlen wir unseren Auftrag. Weil wir sollen zu Jüngern machen. Und Jünger sind nicht nur Menschen, die einmal Jesus angenommen haben, sondern die Jesus nachfolgen. Das ist unser Auftrag, unsere Mission in dieser Welt. Was aber wenige im Blick haben, ist, dass es auch eine Art liberale Gesetzlichkeit gibt. Eben dort, wo all das verboten und verpönt ist im Namen der Gnade. Es ist nämlich diesem System im Grunde genommen gleich, was man Gesetzlichkeit nennt. Wir nennen es Gesetzlosigkeit oftmals oder Anomianismus, wenn es irgendwen gibt, der Theologie studieren möchte. Merkt euch das? Das Gesetz wird dann ersetzt, beziehungsweise das Gesetz der billigen Gnade herrscht dann und darf einfach nicht gebrochen werden. Tim Keller, ein bekannter Pastor aus den USA, hat einmal gesagt, dass Gesetzlichkeit das ist, wenn wir auf etwas neben Jesus sehen, um vor Gott gerecht und rein zu sein. Und wenn wir auf eine Gnade sehen, die nicht in Jesus ist, eine Gnade, die wirklich billig ist, dann sehen wir auch auf etwas, was neben Jesus ist. Und ja, das können Regeln sein, die wir mit Gesetzlichkeit verbinden, aber eben auch genau das. Einen anderen Jesus, der von der Bibel wegleitet. Es ist dasselbe Prinzip des Selbstbetrugs. Aber nicht nur das. Es ist auch dasselbe Herz, was dahinter steckt. Lest mit mir nochmal Matthäus 15, die Verse 7 bis 9. Dort lesen wir, ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, als er sagte, dies Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, indem sie solche Lehren lehren, die nichts als Menschengebote sind. Die Heuchelei in der Gesetzlichkeit war und ist nichts Neues. Jesus zitiert hier Jesaja. Und Jesaja war über 600 Jahre vor diesen Ereignissen. Das Volk Israel hat damals Gott schon gegen Menschengebote ausgetauscht, beziehungsweise sein Wort gegen ihr Wort und sind ihm untreu gewesen. Sie haben ihm nicht mit ganzem Herzen gedient. Sie sind ihm eben nicht nachgefolgt. Es war nur eine äußerliche Religiosität. Und in dieses Muster, wenn man das Alte Testament liest, sind sie immer wieder reingefallen. Am schlimmsten ist eigentlich, wenn man sich mit dem Buch Malachi beschäftigt, weil sie aus der Gefangenschaft erlebt haben, wie Gott sie wieder zurückführt. Und dann nach nur ganz kurzer Zeit wieder in dieses tote System zurückgefallen sind. Ein System, wo sie Tiere geopfert haben, die sie sonst niemandem geben würden. Sie haben Gott nicht das Erste, sondern das Letzte gegeben. Es war ein äußerlicher Gottesdienst ohne Herz. Das Herz in der Gesetzlichkeit sucht nämlich nicht Gott, sondern seine eigenen Bedürfnisse. Religiosität und Gesetzlichkeit, so eng es nach außen auch ist, so hart es für das Leben zu sein scheint, ist nichts anderes wie ein Weg der Selbsterfüllung. Denkt man vielleicht gar nicht. Aber es ist etwas, was den Menschen, die darin selbst leben, unfassbar viel gibt. Das Evangelium ruft uns zu was ganz anderem auf, nämlich zur Selbstverleugnung. Dass wir uns selbst durch Handlung eben nicht erfüllen, sondern durch Gehorsam von Jesus erfüllt werden. Und es war ganz interessant, ein Inder wurde einmal gefragt, der sich viel mit Religionen beschäftigt hat, wieso er sich am Ende für den Islam entschieden hat. Und nicht für das Christentum, nicht für das Judentum. Und er hat gesagt, wissen Sie, im Grunde genommen habe ich mich für den Islam entschieden, in erster Linie gegen das Christentum, weil im Christentum kein Platz mehr für den Menschen ist. Dieser Mann hat verstanden, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Nämlich ich gebe ihm mein Leben und nichts anderes. In einer Religion brauchst du das nicht. In einer Religion hast du genug Dinge, die du selbst für dich tun kannst. Auch wenn es härter nach außen zu sein scheint. Das Evangelium ruft dich und mich dazu auf, uns selbst zu verleugnen. Es geht nicht darum, Gott einfach nur mit dem Mund zu ehren, wie es hier heißt, sondern wirklich mit dem Leben nachzufolgen. Das Evangelium fordert uns auf, Jesus unser Leben zu geben und nicht einfach nur unsere Lippen. Und ja, es fängt mit dem Bekenntnis an. Es fängt mit dem Bekenntnis an, wo wir zu Jesus Ja sagen. Ja als Herrn und Retter. Aber da hört es nicht auf. Es fängt damit an, dass du genau weißt, dass du schuldig vor Gott bist und dass Jesus am Kreuz dafür bezahlt hat. Aber hier endet Glaube nicht. Nein, er folgt Gott mit dem ganzen Herzen nach. Und ja, wir als Christen sündigen. Wir rebellieren gegen Gott. Aber wir kehren immer wieder um. Und wir tun vor allem diese Werke nicht, um bei Gott wieder neu zu punkten. Es gibt nichts, wenn wir verstehen, dass wir aus Gnade errettet sind, durch den Glauben alleine, um diese Beziehung wiederherzustellen, durch irgendwelche Taten. Es gibt keine besonderen Formeln, es gibt kein besonderes Öl, was du dir irgendwo hin tun musst, es gibt kein besonderes Gebet, was du mit irgendwelchen speziellen Menschen beten musst, sondern allein Jesus reicht. Nur er wegen seiner Gnade. Und die Bibel ist deutlich. Bekenne deine Sünden und er vergibt dir. Punkt. Es geht sogar noch weiter. Und er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Durch die Buße werden wir auch verändert. Alleine aus Gnade in Jesus stehen wir vor Gott. Aber genauso aus Gnade verändern wir uns in Jesus und werden ihm immer ähnlicher. Und genau das kennt Gesetzlichkeit nicht. Gesetzlichkeit stülpt etwas außen über den Menschen drüber, aber es hat kein Herz für Gott. Und es hat kein Herz für andere. Nein, Gesetzlichkeit liebt und ehrt nur sich alleine. Feiert sich als die Elite unter den Menschen. Und da ist Gesetzlichkeit auch gewollt blind für die Wahrheit. Es ist so traurig zu sehen, wie gesetzliche Menschen nicht nur sich, sondern auch andere probieren, mit in dieses Verderben hineinzureißen. Lasst uns die Verse 12 bis 14 nochmal lesen. Da traten seine Jünger zu ihm und sagten: Weißt du auch, dass sich die Pharisäer ärgerten, als sie diese Worte hörten? Er aber antwortete: Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen. Lasst sie. Sie sind blinde Blindenführer. Wenn aber ein Blinder den anderen führt, so fallen sie beide in die Grube. Die Pharisäer hatten dieses hohe Ansehen beim Volk. Aber sie selbst waren nichts anderes wie Blinde. Und als Blinde haben sie dann andere Blinde geleitet. Jesus macht damit nichts anderes deutlich, wie dass sie den Weg schlichtweg nicht kannten. Hinterher im Matthäus-Evangelium sagt er sogar noch, dass sie nicht nur den Weg nicht kannten, sondern dass sie mit aller Kraft durch ihr System probieren, Menschen von diesem Weg abzuhalten. Sie gehören nicht zu Gott und sie probieren, Menschen von Gott durch dieses System abzubringen. Sie waren nicht von ihm gepflanzt, sagt Jesus hier. Sie haben keine Beziehung zu ihm. Und Jesus greift hier vielleicht das Bild, was er vorher in diesem Gleichnis benutzt hat, vom Weizen und Unkraut zurück. Er hatte durch dieses Gleichnis nämlich gezeigt, wie Menschen zwar äußerlich mit dem Volk Gottes verbunden sein können, aber in Wirklichkeit nicht seine Kinder sind. Weil dieses Unkraut, was dort im Griechischen genannt wird, sieht genauso aus wie Weizen nach außen. Nur es ist bitter und lässt einen erbrechen, wenn man es isst. Und dieses Bild passt genau hier rein. Sie sind nicht von ihm gepflanzt. Und Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, wie sie mit ihnen umgehen sollen. Er sagt: Lasst sie. Sie sollen nicht mit solchen Leuten diskutieren oder immer wieder probieren, sie zu korrigieren. Nein, wir sollen sie auf ihrem Weg lassen. Sie sind selbst auf einem Weg des Gerichts. Sie sind auf einem Weg, der in die ewige Verdammnis führt, auch wenn sie glauben, dass sie mit Gott okay sind. Das heißt nicht, dass wir gesetzlichen Menschen nicht die Wahrheit sagen sollen, aber es spricht davon, auf welche Art und Weise wir es tun sollen. Gott macht uns das nämlich später vor allem in der Bibel sehr klar. Schlag mit mir einmal Titus 3 auf. Titus 3, Vers 9 bis 11. Dort lesen wir: Von törichten Fragen aber und Geschlechtsregistern, Zank und Streit über das Gesetz, halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Einen sektiererischen Menschen weise ab, wenn er einmal und ein zweites Mal ermahnt wurde, weil du weißt, dass er ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt. Paulus gibt hier Titus ganz klare Anweisungen als Leiter in der Gemeinde. Er sagt: Wenn du so einen Menschen hast, weise ihn einmal zurecht, weise ihn noch ein zweites Mal zurecht. Dann war es das. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich zum Beispiel als junger Christ damit verschwendet habe, mit solchen Leuten zu diskutieren. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal. Ich höre auf zu zählen. Es war so viel zum Teil. Und das hat nie was gebracht. Ich liebe es zum Beispiel, intelligente Männer zu hören, die 20-mal intelligenter sind als ich im Leib Christi, die über Naturwissenschaften, über andere Religionen, in dem sogenannten Fach Apologetik unterrichten. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt. Verteidigung des Glaubens. Wunderbar. Ich liebe es zum Beispiel, einen unserer Gastlehrer an unserer Bibelschule, James White, mit Muslimen diskutieren zu hören, was er wirklich aus Liebe tut für diese Menschen. Aber wisst ihr, wie viele dadurch zum Glauben kommen? Ich habe es noch nicht einmal erlebt, durch Apologetik, dass jemand zum Glauben kommt. Wenn du mit jemandem argumentierst, will er seinen Standpunkt verteidigen. Aber er will dir nicht zuhören. Und damit sage ich nicht, dass es grundsätzlich was Falsches ist, dass es diesen Bereich unter uns Christen gibt. Weil die Hörer, die hören auf einmal die Argumente und können dann Dinge unterscheiden. Aber für die Person, mit der du diskutierst, bringt es in dem Moment sehr, sehr wenig. Daher sollen wir klar, wenn wir mit Sektierern zu tun haben, mit gesetzlichen Menschen, für die Wahrheit einstehen, aber sie dann eben nicht immer weiter und weiter verteidigen wollen, wenn Menschen sie ablehnen. Du brauchst Gottes Wort nicht verteidigen, das tut er selbst. Und die Menschen wissen, was da drin steht, nach dem ersten oder zweiten Mal. Wir haben eine andere Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, Botschafter zu sein und es zu verkünden. Jesus hat auch nicht über den Inhalt diskutiert. Die Leute sind einfach weggegangen hinterher. Aber er hat nicht gesagt, okay, lasst uns mal über das Brot diskutieren. Ja, ihr seht das hier falsch. Er hat da nicht lange um den heißen Brei geredet. Und genauso hat er nicht mit den Pharisäern diskutiert. Die Jünger hatten Angst. Die Pharisäer haben damit ein Problem, was du sagst. Natürlich haben sie ein Problem. Sie wurden öffentlich über Monate von Jesus kritisiert für ihre falsche Religiosität. Und entweder sie hätten Buße getan oder was hätten sie machen sollen? Sagt, du hast recht, aber wir wollen dich trotzdem. Das ist ein Widerspruch. Wir dürfen nicht vor dem Menschen mehr Angst haben als vor Gott und auch noch vor was anderem. Nicht nur vor Gott, sondern auch vor dem, was Gott diesen Menschen hinterher gerechterweise antun wird im Gericht. Das sollte uns antreiben. Es sollte uns antreiben, aus Liebe zu diesen Menschen richtig mit ihnen umzugehen. Wir dürfen nicht die Botschaft verändern, sondern so weitergeben, wie sie ist dann. Lass uns nochmal die Verse 10 und 11 und dann 15 bis 20 lesen. Und er rief die Menschenmenge zu sich und sagte zu ihnen, hört zu und begreift es. Nicht das, was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Jetzt weiter ab Vers 15. Da antwortete ihm Petrus, deute uns dieses Gleichnis. Jesus sagte, seid denn auch ihr noch unverständlich? Merkt ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, in den Bauch geht und in die Grube ausgeworfen wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen essen verunreinigt den Menschen nicht. Jesus macht den Jüngern in diesem Zusammenhang deutlich, was wirklich wichtig ist. Die Wahrheit im Grunde genommen, die vor Gott wirklich zählt. Nämlich keine Taten verunreinigen den Menschen, sondern weil der Mensch ein Sünder ist, verunreinigt er sich durch seine Worten und Taten. Aus dem Herzen kommen all diese bösen Taten. Böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, Lügen, Lästerung. Alles kommt aus dem Herzen und macht den Menschen schuldig. Und ich selbst unterrichte Seelsorge an einer Bibelschule. Und ihr glaubt nicht, wie viele Menschen, auch in der Christenheit und vielleicht auch ihr selbst, die Schuld gerne woanders suchen. Außer bei sich selbst. Die Frau, die du mir gegeben hast, so fängt die Menschheitsgeschichte an. Da hat Adam direkt gesagt, hier, sie, nicht ich. Aber das können wir immer noch sehr, sehr gut. Nicht unbedingt der Ehepartner, aber die Bibel macht deutlich, wenn du sündigst, du bist es. Es kommt aus deinen Begierden, in deinem Herzen. Es ist nicht immer der Teufel, der alles macht in deinem Leben. Es sind nicht immer irgendwelche Angriffe, es sind nicht irgendwie die anderen Christen, die dich dazu bringen. Du bist es. Du hast deine Verantwortung vor Gott. Aus deinem Herzen kommt das, was dich vor Gott verunreinigt. Kein Gesetz kann das ändern. Es ist nicht das Halten von strengen Regeln, was uns mit Gott versöhnen kann. Und nein, es sind auch nicht die Verstöße gegen solche äußerlichen Gebote, die uns zu Feinden Gottes macht. Allein unsere sündhafte Natur ist das wahre Problem und allein Jesus durch Glauben aus Gnade kann uns mit Gott versöhnen. Er alleine ist die Lösung. Und deswegen dürfen wir Sünde auch nicht Krankheit nennen, wir dürfen sie nicht irgendwie fremdverschuldet sehen, weil genau dann ist Jesus nicht mehr die Lösung. Keine Religion der Welt kann helfen. Keine Regeln in der Welt können dich vor Gott gerecht machen, sondern alleine Jesus. Alleine Jesus als Retter, wo er dir jede Sünde vergeben hat und als Herr, wo er dich zur Nachfolge aufruft. Glaube baut nicht auf Werke, sondern auf Jesus. Aber Glaube bringt Werke in Jesus. Und John MacArthur fasst es einmal so zusammen. Am Kreuz hat Gott auf Jesus geschaut und dich in ihm gesehen. Jesus hat dort für dich bezahlt. Jetzt schaut er auf dich und sieht Christus. Dein Leben soll Jesus zeigen. Das bedeutet, dass du und ich genauso wie Jesus ein Leben führen sollen, was Gottes Gnade und Gottes Wahrheit widerspiegelt. Genau das hat Jesus nämlich. Er war zu 100% Gnade und zu 100% Wahrheit. Erinnert euch am Anfang, dieses Mitgefühl für die Volksmenge. Er hat sie nicht weggeschickt. Wie oft machen wir das als Christen, wenn jemand falsch gekleidet reinkommt oder uns irgendwie nicht passt, dass wir ihn wegschicken? Aber trotzdem hat er nicht angefangen, auch bei denen, die viel Einfluss hatten, die Wahrheit abzuändern. Und wie oft tun wir das als Christen? Es gibt Ältestenschaften, wo Leute nur drin sind, weil sie in der Bank arbeiten, weil sie in der Welt erfolgreich sind. Und genau das ist auch falsch. Wir müssen zu 100% an der Gnade festhalten und zu 100% an der Wahrheit. Nur so folgen wir Jesus treu nach. Nur so werden wir auch nicht gesetzlich. Weil wenn wir die Wahrheit überbetonen und die Gnade unterbetonen, kehrt Gesetzlichkeit ein. Wenn wir die Gnade überbetonen und die Wahrheit runterfallen lassen, die Gesetzlosigkeit, was aber genau der gleiche Betrug ist am Ende. Du sollst für die Wahrheit einstehen, aber nicht hartherzig sein, sondern in aller Liebe. Du und ich sollen wie Jesus sein. Lasst uns am Ende noch zusammen beten, dass wir genau das in der Nachfolge auch tun, als seine Botschafter in dieser Welt. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass wir uns heute damit beschäftigen durften, was ein echtes Leben mit dir ausmacht, wie wir in dieser Beziehung dir treu nachfolgen und uns wirklich mit diesen Gefahren auseinandersetzen dürfen, zu denen wir Menschen einfach so schnell tendieren, zur Gesetzlichkeit oder auch zum Weglassen der Wahrheit, wo wir die Gnade so überbetonen. Herr, lass uns wirklich weise mehr und mehr lernen, was es bedeutet, dir treu nachzufolgen, was es bedeutet, wirklich 100% Gnade und 100% Wahrheit in unserem Leben für uns selbst zu haben und für unsere Mitmenschen zu haben. Lass uns zu treuen Botschaftern für dein Evangelium, für dein Wort werden, sein und immer weiter uns darin stärken, dass wir wirklich ein Zeichen für dich sind in dieser Welt und auch in der Himmelswelt, dass die Engel sehen, dass wir dir alle Ehre bereiten. In Jesu Namen.